Okay, ich gebe zu, das war auch so ein bisschen überfallartig. Aber euch scheint was eingefallen zu sein. Vielleicht war es jemand, der euch eingefallen ist, den ihr kennt. Aus eurer Familie, aus eurem Freundeskreis. Ein Lehrer vielleicht von früher oder ein Pastor, eine Pastorin, eine Diakonisse. Vielleicht war es aber auch jemand, den ihr im Fernsehen gesehen habt, der vielleicht gar nicht mehr lebt. Ich habe eine Liste gefunden im Internet von den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten, die mal irgendwann gelebt haben. Und sie haben geguckt, die Ersteller dieser Liste, in Lexikonartikeln, Umfragen gemacht, Webseiten durchsucht. Ihnen war wichtig, okay, diese Person muss über ihren Tod hinaus eine Bedeutung haben. Sie muss weltweit bekannt, populär sein und sie muss irgendwie ihr Weltbild, ihr Zeitalter verändert haben. Und dann kam, also ich habe euch nur die ersten 10 mitgebracht. Jetzt, genau, einmal weiter. Ah, das war eine so viel. Genau. Vielleicht hättet ihr die Liste anders angeordnet, vielleicht ständen andere Namen in eurer Liste, aber das scheinen so für die allermeisten Leute sehr wichtige Persönlichkeiten zu sein. Wie gesagt, die ersten 10 von 100. Ich hätte es vielleicht in eine andere Reihenfolge gebracht. Und ich habe mich gefragt, was beeindruckt Menschen? Ich habe vorhin ein paar Sachen gesagt, aber vielleicht sind es auch wissenschaftliche Erkenntnisse, die beeindrucken oder ein Wissen, was jemand hat. Also wenn jemand eine gute Allgemeinbildung hat, bei Wer wird Millionär kommt man damit schon ganz schön weit. Vielleicht sind es bestimmte Gesetze, die durchgesetzt worden sind, wo sich jemand eingesetzt hat oder das, was zu diesem Gesetz geführt hat, eine bestimmte Tat, Aufopferungsbereitschaft. Ich glaube, Geld kann auch beeindrucken. Wenn viel Geld durch eine gute Idee angesammelt hat, das macht Eindruck. Das beeinflusst auch viele Leute. Aussehen. So viele Fitness-Influencer, wie es auf Instagram gibt, kann man, glaube ich, gar nicht mehr zählen. Kreativität, Kunst, ich zähle da Musik auch mal rein. Also was Menschen mit Musik geschafft haben, ja, wir hören heute noch manchmal Musik aus 500 Jahre vor uns oder vor 100 Jahren. Also jeder von euch, wenn ich jetzt Elvis sage, weiß jeder von euch, wer das ist. Sportliche Leistung. Olympia, Weltmeister, was auch immer, in irgendeiner Disziplin. Das ist beeindruckend, was für eine Leistung Menschen aus ihrem Körper herausholen können. Und das sind alles Dinge, die wir von außen betrachten können. Alles Dinge, ja, die ich vielleicht auch messen kann. Ich kann messen, wie viel Geld jemand hat. Ich kann messen, wie schnell jemand laufen kann. Aber was die Motivation dahinter ist, was im Inneren steckt, das kann ich nicht sehen. Das kann ich vielleicht erfragen. Und trotzdem kann der andere mir eins vom Pferd erzählen. Er kann mich blenden. Menschen können Menschen täuschen. Menschen können Menschen etwas vormachen. Bei Gott ist das anders. Ich habe nochmal den Vers mitgebracht, den Michael vorhin schon hatte. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Ein bekannter Vers aus der Geschichte von König David. Aber in dieser Situation ist er noch nicht mal König. Und scheinbar zählt bei Gott etwas anderes als das, was man von außen her sieht. Wie gesagt, David war noch nicht König, Saul war König. Saul war der erste König von Israel. Das Volk hatte nach einem König geschrien und Gott hat gesagt, okay, machen wir das. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt, aber machen wir. Genau, Saul war König, aber er war kein guter König mehr. Er hatte sich von dem abgewandt, was Gott für gut gefunden hatte, er hatte Gott nicht gehorcht und Gott hat gesagt, okay, ich brauche jemanden, der geeigneter ist, der besser in diese Rolle passt, in diese Aufgabe passt. Und jetzt schickt er den Propheten Samuel, der schon ziemlich in die Jahre gekommen ist, zu Isai, nach Bethlehem. Isai hatte 8 Söhne und jetzt sagte Gott zu ihm, einer von denen ist der neue König, den sollst du salben. Und damit das nicht so auffiel, sagte Samuel, okay, ich nehme mal so ein Opfertier mit, ich mache da eine Opferzeremonie raus, weil Saul war ziemlich jähzornig. Wenn er das mitkriegt, bin ich gleich einen Kopf kürzer. Also wollte er nach der Opferzeremonie und vor einem gemeinsamen Essen dann den neuen König salben. Und jetzt beginnt so eine Art Casting. Die Söhne tanzen so der Reihe nach an Als sie nun kam, sah er den Eliab an und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht das Herz an. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorbeigehen. Und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Da ließ Isai vorübergehen Schammah. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch einer übrig, der Jüngste. Und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hergekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn er ist's. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ich habe heute leider kein Foto, Öl für dich. Ich finde das krass. Was muss Samuel gedacht haben? Okay, da kommt dieser stattliche Typ, der Erstgeborene, verantwortungsbewusst, kriegserprobt. Nö. Bitte der Nächste. Und dann, ja, kommt der Nächste. Und das passt doch auch. Der könnte doch auch König werden. Der Nächste, bitte. Jeder muss da an ihm vorbeiziehen. Und Isai hat bestimmt gedacht, hey, warum führst du meine Söhne hier so vor? Was passiert hier? Und auch sicher ist Samuel immer mehr die Enttäuschung so ins Gesicht geschrieben gewesen. Der hat gedacht, der ist im falschen Film. Und dann sagt er, okay, gibt's hier noch einen? Und ganz am Ende wird auch erst der Name von David genannt. Im letzten Vers, also es geht immer nur, ja, der Kleine. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir wissen nicht, warum Gott keinen von den älteren Söhnen erwählt hat oder irgendwen anderes aus Israel. Er hätte es mit Sicherheit geeignete Menschen gegeben. Menschen, die erfahren waren. Aber seine Wahl fällt auf David, den Jüngsten. Den Schafhirten, der kam so frisch von der Weide, der hat bestimmt noch nach Schaf gerochen. Den mit der Harfe. Der noch nicht mal zu diesem festlichen Essen eingeladen worden war. Und ich habe mich gefragt, was zeichnet David aus? Was hat Gott in dem gesehen? Wir wissen noch nicht so viel. Wir wissen, der sah ganz gut aus scheinbar und er hat die Schafe seines Vaters gehütet und er war der Jüngste. Wenn man so ein bisschen weiter das Leben von David anguckt, findet man einige Dinge, die ihn qualifizieren. Bei Saul war das erst so gewesen. Das war ein stattlicher Typ gewesen. Der war kampferprobt, Krieger. Aber er hatte nicht auf Gott gehört. Er hatte Dinge getan, wo Gott gesagt hat, das lässt du, beziehungsweise das musst du machen. Er hatte das Vieh der Amalekiter nicht getötet und er hat geopfert, obwohl Samuel nicht dabei war und sein Okay gegeben hatte. Und ich glaube, David ist jemand, der im Kleinen treu ist. Ja, der hat seine Schafe da gehütet. Und er hat später, da wurde er schon Sauls Schwiegersohn, immer wieder die Gelegenheit gehabt, ja, seinem Schwiegervater, der ihm an den Kragen wollte, ihn umzubringen. David ist auf der Flucht vor Saul und er kommt ganz, ganz nah an das Lager von Saul dran und sagt, nee, an den König, an den von Gott gesalbten König lege ich doch keine Hand an, wer bin ich denn? Er nimmt seinen Mantel mit, er nimmt den Krug mit, aber er krümmt ihm kein Haar. Er singt vorher für diesen jähzornigen König, obwohl der schon immer mit dem Speer in der Hand da rumsteht. Ganz spät im Leben von David gibt es eine Szene, wo er gerne den Tempel bauen möchte. Und Gott sagt, nee, das wird dein Sohn Salomo tun. Und David sorgt schon dafür, dass Baumaterial da ist. Er sagt, Salomo ist noch nicht so erfahren. Ich sorge schon mal hier für die ganzen Sachen, die er brauchen wird. Wenn es um einen Angriff geht, dann wirft er das los, um Gott zu fragen, hey, soll ich angreifen oder nicht? Wenn wir die Psalmen angucken, dann entdecke ich da eine tiefe Gottesbeziehung. Eine Gottesbeziehung, die von Ehrlichkeit geprägt ist, von Emotionen geprägt ist und davon, dass Gott am richtigen Platz ist, nämlich als der Schöpfer, als der Herr, der Planer unseres Lebens. Und dass David sich da unterordnet. sind einige Punkte, die für einen guten König, für einen guten Leiter sprechen. Und Gott gibt, und das ist, glaube ich, einer auch der entscheidenden Punkte, seinen Heiligen Geist. In dem Moment, wo dieses Öl über Samuel dieses Öl auf seinen Kopf macht, kommt der Heilige Geist über David. Und das war ein Zeichen, ein äußerliches Zeichen, aber ne, wir hören das hier, der geriet der Geist über ihn und macht ihn immer mehr zu diesem König. Denn es wird noch eine ganze Weile dauern, viele Jahre, bis David auf den Thron kommt. Gott hat Davids Herz gesehen. Er hat gesehen, was für Stärken da drin liegen. Ja, von einem Schafhirten hätte man das wahrscheinlich nicht erwarten können oder gedacht, dass der so ein besonderes Leben später führen wird. Er hat sein Herz gesehen. Er hat nicht das, was von außen sichtbar war, zählen lassen. Gott sieht uns. Gott sieht dich so, wie du wirklich bist. Das, was in dir drin ist. Und das kann erschreckend sein, das kann aber auch ermutigend sein, weil Gott schon Dinge in dir sieht, die du vielleicht noch gar nicht selber weißt. Fähigkeiten, Eigenschaften, die da sind, Dinge, für die du dich mal entscheiden wirst. Ich glaube, Gott traut uns ganz schön viel zu. Und auch in Davids Leben war es so, dass diese Liste jetzt nicht vollständig war. Also ich habe den ja jetzt schon ziemlich rosig hier gemalt, den guten David. Es gibt Dinge in Davids Lebensgeschichte, wo ich sage, hä? Gott, warum erwählst du diesen Mann? Wir werden das in den nächsten Predigten mitkriegen, deshalb möchte ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber mal so, da werden von Ehebruch, von Mord, von Täuschung, von Lüge, von Blutschuld, Uneinsichtigkeit, Stolz, all das wird Teil von Davids Leben sein. Und das wusste er in diesem Moment selber noch nicht. Das wusste nur Gott. Und das sind alles Dinge, die ihn für mich als Leiter disqualifizieren. Also ich möchte von niemandem geleitet werden, der schon Mord angezettelt hat. Das sind Dinge, bei denen ich mich frage, hä, Gott, warum den? Warum ihn? Du weißt, was passieren wird und trotzdem nimmst du ihn. Ich glaube, diese Geschichte von David ist eine große Geschichte vom Trotzdem, vom großen Ja. Trotzdem erwählt Gott ihn. Trotzdem gibt er ihm diese Verantwortung, trotz seiner Fehler, trotz seiner Schuld, trotz Verrat. Obwohl er nicht nach menschlichen Maßstäben als König dasteht. Ich darf hier lernen, Gott wählt den, den er für geeignet hält. Gott wählt nicht den aus, den alle gerne hätten oder von dem alle glauben, es wäre es. Gott nimmt den, der geeignet ist. Und Gott sieht ihm direkt ins Herz und er sieht diese Schwächen. Er sieht das, was passiert. Er sieht diese falschen Entscheidungen. Auch ich kann das nicht vor ihm verstecken. Er sieht schon Dinge, die ich morgen tun werde, die ihm nicht gefallen. Und vor Menschen kann ich das vielleicht verstecken. Vor Menschen kann ich mich irgendwie toll darstellen. Vor Menschen kann ich ja, mich irgendwie profilieren. Aber vor Gott kann ich das nicht. Und ich finde es so eine Spannung zwischen Ermutigung, dass alles, was ich denke, fühle, weiß, dass es bei Gott in guter Hand ist, weil er das schon weiß. Also ich brauche manchmal gar keine Worte. Und auf der anderen Seite weiß er genau, was ich tue. Also noch nicht mal das, was in meinem, ja, irgendwie so die tiefsten Abgründe meines Herzens kann ich verstecken. Was sieht Gott, wenn er dein Herz sieht, wenn er mein Herz sieht? In der Bibel finden wir eine Antwort, die ganz schön erschreckend ist, ernüchternd ist. Das ist eine pauschale Antwort über die Menschen, aber ich, zumindest wenn ich mich angucke, muss ich das leider bejahen. Es steht im ersten Buch Mose, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und wenn ich ehrlich bin, dann entdecke ich das bei mir. Perfektionismus, Egoismus, Neid, Stolz. Eigentlich müsste man zu dem Schluss kommen, warum erwählst du David, warum erwählst du Ann-Christine? Warum erwählst du die Menschen? Gott, warum machst du überhaupt weiter mit uns? Wir sind völlig ungeeignet, deine Erde zu bewahren, zu beschützen. Wir sind völlig ungeeignet, deine Königskinder zu sein. Wir sind völlig ungeeignet, andere Menschen zu leiten, so wie David das gemacht hat. Und wir sind auch völlig ungeeignet, Erben deiner Ewigkeit zu sein. Der nächste bitte. Das wäre das, was passend wäre. Ich bin völlig ungeeignet. Und trotzdem tut Gott dieses Wunder. Trotzdem sagt Gott dieses große Ja. Dieses große Trotzdem. Er gibt uns Aufgaben. Er gibt uns Verantwortung. Er gibt uns Dinge, für die zu unseren Fähigkeiten passen, die vielleicht andere gar nicht sehen. Obwohl er schon weiß, ich werde Menschen verletzen, Ann-Christine wird daran scheitern, in dem, was ich ihr gebe. Ich mache es trotzdem. Ich finde das gewagt von Gott. Also auch wenn ich Davids Leben angucke, ne, das ist ziemlich gewagt von Gott. Aber er wählt David trotzdem. Und er wählt auch dich und er wählt auch mich. Er salbt uns, obwohl wir dessen nicht würdig sind. Er salbt uns, weil Jesus dessen würdig ist. Und wenn er in uns lebt, dann ist das das, was zählt. Dann ist das das, was, Jesus, was Gott sieht. Er sieht dann Jesus in uns. Jesus, der alles neu macht. Jesus, der den Heiligen Geist gibt, der uns befähigt. Was sieht Gott, wenn er dein Herz sieht? Und eine weitere Frage hat mir der Text auch gestellt. Die möchte ich mal ein bisschen offen lassen und euch damit in die kommende Woche verabschieden. Die Frage, was zählt bei mir? Ist es das, was ich von außen sehe? Ist es so vielleicht der erste Eindruck und dann steckt jemand in der Schublade fest und kommt nicht mehr raus? Oder darf so ein zweiter Blick, fünfter Blick, zehnter Blick dazu kommen? Was zählt bei mir? Welche Werte dürfen zählen? Ich möchte noch kurz beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du uns wählst, obwohl wir so sind, wie wir sind. Obwohl du weißt, was in uns steckt, an guten und an bösen Dingen. Und dass du uns ausstattest mit deinem Heiligen Geist, damit wir uns immer mehr zu dir hin verändern. Immer mehr Beziehung mit dir leben dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du unseren Blick auf dich veränderst, dass du der Schöpfer bleibst und der König bist und derjenige, der uns leiten darf, so wie, wie du David geleitet hast in seinem Leben. Und dass unser Blick auch für die Menschen um uns herum anders wird. Dass wir sie mit deinen Augen sehen dürfen, entdecken dürfen, was in ihnen steckt. An Talenten, an Gaben, an tollen Eigenschaften. Bitte segne uns für die nächste Woche dafür.